Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politik-Nerds Podcast. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio vom Politikjournal Rundblick ist heute die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbildungs- und Familienministerium, Mareike Lotte-Wulff, zu Gast. Schön, dass du da bist, Mareike.
Danke für die Einladung, lieber Niklas.
Du bist jetzt bereits das dritte Mal zu Gast hier, was mich sehr freut. Trotzdem stelle ich dich zu Beginn noch einmal kurz vor. Du bist seit 2021 Bundestagsabgeordnete der CDU. Angetreten bist du im Wahlkreis Hameln-Pyrmont-Holzminden. Vorher warst du Mitglied im Niedersächsischen Landtag von 2017 bis dann zu deiner Wahl in den Deutschen Bundestag. Damals war dein Wahlkreis Hannover-Mitte, also hier, wo wir jetzt gerade sitzen. Und daher kennen wir uns auch ursprünglich und deshalb duzen wir uns hier schon auch zum dritten Mal in diesem Podcast. Nur zur Erklärung, mir wurde gesagt, das soll man immer mal sagen. Bevor du Berufspolitikerin wurdest, hast du bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen gearbeitet, bei UVN, und warst dort zuerst Bildungsreferentin, dann Geschäftsführerin für Bildungs- und Gesellschaftspolitik. Und da sehen wir schon eine gewisse Linie, die sich vielleicht noch durch diesen Podcast durchziehen könnte. Du kommst gebürtig aus Oldenburg in Oldenburg, hast Politikwissenschaften studiert, bist 45 Jahre alt, verheiratet, evangelisch und du hast einen Hund, der jetzt aber nicht mitgekommen ist leider, und einen VW-Bulli, mit dem du aber, glaube ich, nicht nach Hannover gefahren bist, oder?
Nein, sonst wäre ich noch später gekommen. Der VW-Bulli ist mal wieder in der Werkstatt, aber er wird jetzt sommerfit gemacht, weil wir ihn im Sommer fahren können. Deswegen war ich auch schon ganz enttäuscht, dass wir diesmal einen Winterwahlkampf hatten, weil der Bulli war im Winter leider nicht einsatzbereit.
Genau, und ich habe diesen VW-Bulli erwähnt, weil du damit den ersten Wahlkampf bestritten hast. Der war da ein wichtiges Accessoire, mit dem du durch den Wahlkreis getourt bist.
Richtig, genau. Das hat Spaß gemacht. Mein Wahlkreis ist ja autobahnfrei. Und deshalb dachte ich mir, naja, so ein Bus, der kann ja eh nicht schneller als 100 fahren. Also fährt man halt nicht schnell, aber stilvoll.
Zu deinen beiden neuesten Funktionen kommen wir gleich noch. Wir wollen uns aber erst einmal ein bisschen zurückschauen auf die vergangene Legislatur. Als wir vor mehr oder weniger 4 Jahren hier zuletzt gesprochen haben, da war das Teil unserer Miniserie Die Neuen im Bundestag. Neu bist du jetzt nicht mehr. Damals hast du aber sehr irritiert berichtet von den Faxgeräten, die es im Bundestag noch gibt. Ein Schock für dich, glaube ich, denn du hast ja auch damals schon so ziemlich papierlos gearbeitet von Anfang an. Die Faxgeräte wurden jetzt inzwischen abgeschafft in der vergangenen Legislatur, das ging auch durch die Medien, aber es ist ja noch eine ganze Menge mehr passiert in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt in dieser Zeit. Was würdest du denn sagen, was waren für dich im Bundestag in der vergangenen Legislatur von 2021 bis 2024 so die großen Themen und auch die großen Fortschritte?
Oh, die großen Fortschritte, spannend. Ja, ja, wir haben ja eigentlich das Scheitern der Fortschrittskoalition mit betrachten dürfen an verschiedenen Stellen. Aber ich will da gar nicht mal so drauf eingehen, weil das ist erstens Vergangenheit und zum anderen auch ein sehr negatives Thema. Also ich glaube, das, was so am prägendsten war, war natürlich dieser Moment, als der Ukraine-Krieg begann. Auch ein sehr negatives Thema leider. Aber ich glaube, dieses Gefühl von damals, was wir, glaube ich, alle hatten, das betraf ja jetzt nicht nur mich, sondern oder uns im Bundestag, sondern alle, diese große Unsicherheit, was passiert jetzt eigentlich? Werden wir im Winter heizen können? Auch diese ganzen Erinnerungen, ich glaube auch so kollektive Erinnerungen an Zweiter Weltkrieg, was Großeltern erlebt haben. Passiert uns das jetzt wieder? Droht uns das jetzt wieder? Wo stehen wir in einem Jahr? Ist unser ganzer Wohlstand in Gefahr? Waren alle Entscheidungen der Vergangenheit falsch? Ich glaube, das war wirklich eines der prägendsten oder einer der prägendsten Momente, der sich ja dann auch ein bisschen hinzog. Und wenn man so zurückblickt, wenn man dann überlegt, wo stehen wir eigentlich heute? Der Ukraine-Krieg läuft immer noch, aber wir haben uns ein bisschen dran gewöhnt, in Anführungsstrichen, dass er da ist. Und wir haben eigentlich, fangen wir jetzt erst an, wirklich auch mit der Vorbereitung auf das, was das für uns vielleicht wirklich mal bedeuten könnte. Wir haben jetzt die ersten Diskussionen über Zivilschutz beispielsweise, über den sogenannten O-Plan Deutschland, Operationsplan Deutschland, Verknüpfung von Militär und Katastrophenschutz. Also ich würde sagen, das ist nach wie vor einfach das prägendste Ereignis dieser 4 Jahre im Deutschen Bundestag. Und dann können wir gerne über die bunten, vielfältigen Stilblüten der Ampel reden, aber weiß nicht, ob wir das so lange machen müssen.
Nein, dann müssen wir vielleicht gar nicht so weit nach hinten schauen. Für mich war dieser Moment, der Ukraine-Krieg bricht aus, geht los. Der fiel ja hier zumindest in Niedersachsen für mich total zusammen mit dem Ende der Corona-Pandemie. Denn es war, wir hatten im Landtag die Debatte über, jetzt hören wir mit den letzten Schutzmaßnahmen auf. Und in der Nacht danach ist die russische Armee in der Ukraine eingefallen. Am nächsten Tag dann die große Debatte darüber. Und das hat sich dann ja so überlagert. Das hat dann letztlich ja dazu geführt, dass wir über Corona gar nicht mehr so viel gesprochen haben. Und vielleicht kommen wir im Verlauf dieses Podcasts eher auf dieses Thema nochmal zu reden. Die Langzeitfolgen der Corona-Pandemie. Schauen wir mal, wie sich das hier jetzt so weiterentwickelt. Aber zunächst nochmal ein kurzer Rückblick, nicht so weit in der Geschichte zurück. Der Wahlkampf. Dieser Winterwahlkampf, den wir jetzt hatten, der überraschend kam. Die Ampel ist zerbrochen im vergangenen Herbst. Im Februar haben wir neu gewählt. Im Januar war dann noch heiße Wahlkampfphase. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand diesen Wahlkampf sehr, sehr anstrengend. Ich habe ihn als sehr aufgeladen und aggressiv erlebt und auch in meinem Umfeld viele politisch interessierte Menschen, auch teilweise Parteimitglieder, die gesagt haben, mein Gott, lass diesen Wahlkampf endlich vorbei sein, ich ertrage das nicht mehr. Wie hast du denn das erlebt? War das für dich, die ja an vorderster Front in diesem Wahlkampf gekämpft hat, auch so aggressiv?
Also ehrlich gesagt, die Menschen habe ich als weniger aggressiv erlebt. Also wenn ich dann in meinem Wahlkreis war, der ja wie gesagt sehr ländlich geprägt ist, habe ich das Gefühl, die Leute waren ein bisschen entspannter und ruhiger. Und für viele war auch schon, ich sag mal, klar, in welche Richtung sie wählen werden. Für viele war, glaube ich, auch gut, dass die Ampel vorbei war. Also dieser Clash, dieser etwas unwürdige Ende der Ampel, das war übrigens auch einer der prägendsten Momente. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden. Das, was für uns als Abgeordnete und speziell jetzt auch für mich persönlich sehr anstrengend war natürlich diese Entscheidung zum Zustrombegrenzungsgesetz, also diese migrationspolitischen Entscheidungen, beziehungsweise es war ja die Folge der Attentate, die wir erlebt haben in Deutschland. Und da kann man natürlich jetzt mal ketzerisch die Frage stellen, ist das eigentlich ein Zufall, dass wir immer vor Wahlen solche Anschlagserien erleben? Ja, ich habe da jetzt keine Belege oder Beweise dafür, dass da irgendwelche oder welche Mächte da noch im Spiel sein könnten. Aber ich fand es schon sehr, sehr auffällig, weil natürlich gerade, und das weiß jeder, der Interesse hat, den deutschen Wahlkampf zu beeinflussen, diese Attentate, diese brutalen, grausamen Attentate auf die Zivilbevölkerung, die politische Debatte in Deutschland in der Regel zerlegen. Und ich finde, dafür ist es dann wiederum doch auch von den Ergebnissen sehr stabil abgelaufen. Also wir hatten ja, weiß nicht, ob du über die Situation da sprechen möchtest, ich habe mich sehr schwer getan damals mit der Abstimmung und mit der Entscheidung. Aber man muss dann sagen, im Endeffekt hat der Wähler auch gesagt, nein, es muss sich in der Migrationspolitik etwas ändern. Und wir haben auch Nase voll davon, dass immer gesagt wird, wir können jetzt bestimmte Sachen nicht verabschieden oder die CDU kann bestimmte Dinge nicht in den Bundestag einbringen, aus Angst, dass vielleicht die AfD zustimmen würde. Ne? Das war ja ein bisschen die Lage dann, und dann ging es natürlich auch los, auch mit der Gewalt gegen Abgeordnete. Das war nicht so schön. Meine Scheiben wurden zertrümmert von Wahlkreisbüro.
Ich habe die Bilder gesehen, dein Wahlkreisbüro wurde angegriffen im Nachgang zu jener Woche im Januar, als im Bundestag diese zwei Abstimmungen waren, bei der die CDU auf die Zustimmung der AfD angewiesen war oder in dieser schwierigen Situation steckte. Wie war das in deinem Wahlkreis?
Also wie gesagt, im Wahlkreis wurde diese Entscheidung wesentlich weniger heiß diskutiert. Natürlich, ich sag mal, in einschlägigen politischen Gruppen, die dann auch natürlich in so einem Wahlkampf relativ aktiv sind. Die haben schon sehr breit und auch sehr kontrovers darüber diskutiert. Also ich weiß noch, in der Woche nach dieser Entscheidung war ich beim Deutschen Gewerkschaftsbund bei einer Podiumsdiskussion. Und da war natürlich, da musste ich mich natürlich rechtfertigen für diese Entscheidung. Und es war natürlich auch nicht so, dass die CDU angewiesen war, in diesem Fall auf die AfD, sondern wir haben einfach gesagt, wir bringen jetzt Änderungen in der Migrationspolitik in den Bundestag ein, die Friedrich Merz ja in der Presse schon als veröffentlicht hatte und gesagt hat, das wollen wir. Und dann war diese Plenarwoche und dann hat er gesagt, jetzt müssen wir es auch in den Bundestag einbringen. Und wir nehmen jetzt mal keine Rücksicht darauf, dass die AfD vermutlich zustimmen wird, was sie dann ja auch getan haben. Also im Wahlkreis, wie gesagt, fand ich es eher auch Zustimmung tatsächlich. Also viele, die auch gesagt haben, endlich macht ihr mal was in dieser Frage. Und dann natürlich auch die Leute, die einfach Angst davor auch haben, dass der Rechtspopulismus hier zu stark wird. Also so interpretiere ich das mal. Und ja, dann die beschmierten Plakate hatten wir auch persönlich, die Polizei ist dann einmal täglich am Haus vorbeigefahren, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. ich habe an dem Abend noch meinen Mann angerufen und habe gesagt, so, jetzt müssen wir mal all das machen, was wir immer so rausgezögert haben, also die Lampen am Haus reparieren, damit wir wieder überall Licht haben, das kaputte Schloss reparieren, einfach so ein paar Sicherheitsmaßnahmen treffen, weil wir natürlich wussten, dass, ich sag mal, in der radikalisierten, linksradikalen Szene jetzt auch die CDU eben Target oder Ziel wird von Gewalt. Und so war es dann bei meinem Büro, da ist jemand vorbeigekommen mit einer Eisenstange und hat mal mindestens 4-5 Mal auf die Scheiben, es waren Doppelscheiben, eingedroschen, bis sie dann zerborsten sind, und das war natürlich nicht schön. Ne?
Wurde der Täter denn gefunden?
Der Täter wurde nicht gefunden, der war maskiert, der ist am helllichten Tag, ist das passiert. Es gibt angeblich sogar Videoaufnahmen davon und es gibt auch Zeugen. Aber dadurch, dass er eben maskiert war und dann geflüchtet ist, konnte man ihn nicht weiter verfolgen. Also wir wissen nicht, wer es war, auch nicht, wie es motiviert war. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich eher linksextremistisch motiviert ist als rechtsextremistisch. Aber wissen tun wir es nicht und wir haben auch keinerlei Hinweise gefunden.
Anfeindungen sind dir auch im vergangenen Jahr bereits begegnet, noch lange bevor die Ampelkoalition zerbrochen ist. Da müssen wir auch ganz kurz noch drüber reden. Im vergangenen Sommer war das, du warst an der Uni Göttingen eingeladen vom RCDS und solltest dort über das Selbstbestimmungsgesetz sprechen. Also ein Gesetz, das das transsexuelle Gesetz aus den 80er Jahren ablösen sollte. Eine Initiative der Ampelkoalition war auch hier in Niedersachsen, auch in der rot-grünen Landesregierung, durchaus kontrovers diskutiert. Du warst für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion da Sprecherin, konntest aber dann an der Uni Göttingen gar nicht deine Position vortragen, weil die Veranstaltung gestört wurde, du letztlich unter Polizeischutz vom Gelände geführt werden musstest. Wie war das erstens und wie sehr beschäftigt dich das heute noch? Denn das ist ja schon auch eine krasse persönliche Erfahrung gewesen, oder?
Ja, das war's. Also tatsächlich fand ich die Erfahrung an sich gar nicht so schlimm. Ich habe ja selber an einer linken Uni studiert, der Humboldt-Uni. Ich kannte viele auch der Debatten. Ich war auch im Vorfeld dieser Veranstaltung, muss ich sagen, schon auch ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß, da sitzen eigentlich kluge junge Leute, mit denen man, wenn man mit denen argumentieren will, da lässt man sich auch schon auf was ein. Also das war eigentlich die Auseinandersetzung, die verbale Auseinandersetzung, die hat mir eigentlich wirklich Respekt abverlangt. Dass es dann gar nicht mal dazu kam, dass ich wenigstens guten Tag sage, damit hatte ich nicht gerechnet. So, also mit so einem militanten Protest, der darauf hinausläuft, dass ich nichts sagen kann. Davon war ich tatsächlich überrascht und auch in gewisser Weise schockiert, dass sowas an deutschen Unis passiert. Was ich aber viel schlimmer fand, war dann das, was im Nachgang, in der Aufarbeitung dieses Ereignisses passiert ist, dass also ich habe ja innerhalb der CDU-Fraktion immer in dieser Thematik recht liberale Positionen vertreten und mich sehr auch auf die Seite der Menschen, die dieses Gesetz eben umschließt, gestellt und war deshalb erstens überrascht, dass es, ich sag mal, gerade mich trifft, weil ich das auch in meinen Reden, glaube ich, zum Ausdruck gebracht habe und auch sehr natürlich, irgendwann muss eine Fraktion sich eine Meinung bilden und die Meinungsbildung war dann entsprechend irgendwann abgeschlossen und dann habe ich natürlich auch die Meinung meiner Fraktion vertreten. Ist mir aber immer sehr wichtig gewesen, respektvoll, auf Augenhöhe und nie hetzerisch oder in irgendeiner Weise kränkend gegenüber anderen zu argumentieren. Und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen in den Debatten. Das wurde auch fraktionsübergreifend anerkannt. Auch das hat, glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion überrascht. Also dass diese heftige Reaktion trotz einer sehr ausgewogenen Positionierung kommt. Also das hatte mit mir gar nichts zu tun. Das war einfach, also die eine linksradikale Szene, es war ja die grüne Jugend vor allen Dingen und die Linksjugend, die mobilisiert haben für diese Demonstration. Da war ja auf dem Campus im Vorfeld schon viel los und haben dann dazu eingeladen und haben sich vor allen Dingen auf dieses Thema Kinder und Jugendliche sehr gestürzt. Das, was mich aber wirklich schockiert hat, war, dass keiner meiner Kollegen also kein Regierungsmitglied sich einmal vor mich gestellt hat. Das hätte ich mir sehr gewünscht, dass da wir einen größeren Konsens haben, dass da eine Grenze überschritten ist, die wir nicht akzeptieren dürfen. Und das ist, Frau Stadt-Watzinger hätte was sagen können als Wissenschaftsministerin, Sven Lehmann als Queerbeauftragter, einmal eine öffentliche Äußerung. Ich teile die Meinung der Frau Wulff in keinster Form, aber sie hat ein Recht, ihre Meinung zu äußern. Das hätte, glaube ich, für das demokratische Gemeinwesen unfassbar viel gebracht, weil wir ja auch, ich sag mal so, wir reden über in dieser sensiblen Frage über die Rechte von Menschen, ja, und die Frage der Zuständigkeit des Staates. Und deshalb hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir hier einen Konsens haben, dass sich der Staat oder unser Gemeinwesen vor die Meinungsfreiheit stellt und die Repräsentanten des Staates, das waren eben die Ampel-Vertreter und da hat keiner sich geäußert, das finde ich, das nagt bis heute an mir. Und da habe ich mich schon gefragt, haben wir diesen Konsens überhaupt noch, wenn wir ihn nicht in so einer doch relativ einfachen Frage nicht in der Lage sind, einmal mit 2, 3 Worten zu verteidigen.
Es gab dann ja im Anschluss eine Debatte im Bundestag, es gab auch im Landtag eine Befassung damit, zumindest in dem Wissenschaftsausschuss, meine ich. Obwohl die Sommerpause da schon lief, kam der Ausschuss nochmal zusammen und hat dann darüber beraten. Es betrifft ja damit dann eine weitere Debatte, die losgelöst ist vom Selbstbestimmungsgesetz, sondern dann geht es darum, was ist denn die Wissenschaftsfreiheit, was betrifft die Redefreiheit an Universitäten, wie ist die zu schützen? Das ist ja nochmal ein ganz neues Themenfeld, das wir jetzt hier, glaube ich, nicht, wo wir nicht so tief eintauchen können, was wir aber auch an anderer Stelle beim Rundblick auf jeden Fall behandeln und im Blick behalten. Noch ein kleiner Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben damals aufgeschrieben, was du sagen wolltest. Weil man das ja ganz gut nachhören konnte. Du hast ja 2 Tage vorher, glaube ich, hier in Hannover gesprochen bei der Volkswagen-Stiftung, genau zu dem Thema. Da gab es keine Krawalle, keine Auseinandersetzung, sondern eine ausgewogene, kontroverse, aber ausgewogene Debatte, würde ich sagen, wo du die Position gut darlegen konntest, wo, glaube ich, ein interessiertes Publikum war. Das kann man sich im Internet anhören oder eben bei uns nochmal nachlesen, wie wir das aufgeschrieben haben.
Hier geht es gleich weiter mit unserem Podcast. Wir unterbrechen nur kurz für eine Werbung in eigener Sache. Du hörst gerne Politik, ohne dabei einzuschlafen? Dann bist du bei den Podcasts vom Rundblick genau richtig. Du kannst uns aber auch lesen. Von Montag bis Freitag versorgen wir dich mit spannenden Geschichten und Analysen aus der niedersächsischen Landespolitik ganz bequem per E-Mail. Und weil wir wissen, dass gute Informationen besser wirken, wenn man dabei auch ein bisschen spart, haben wir was für dich. Mit dem Rabattcode PODCAST, alles klein geschrieben, gibt's jetzt das Politikjournal Rundblick für unsere Podcast-Hörer im Abo 15% günstiger. Einfach auf rundblick-niedersachsen.de/abonnement eingeben und direkt sparen. Der Code gilt bis zum 30. Juni für Neukunden. Das war eine Werbung. Jetzt geht es hier direkt weiter. Viel Spaß beim Hören.
Seit kurzem bist du jetzt auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion. Ganz frisch gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Die Frauenunion ist die Frauenvereinigung innerhalb von CDU und CSU. Landesvorsitzende hier in Niedersachsen bist du schon etwas länger. Und du hast jetzt auch so eine Art Regierungsamt und ich sage so eine Art, das musst du uns gleich nochmal genauer erklären. Du bist jetzt parlamentarische Staatssekretärin, wie anfangs schon gesagt, jetzt nochmal der ganze Name, bei der Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. So, und eigentlich heißt es ja immer, erst das Land, dann die Partei, aber lass uns doch nochmal mit dem Parteiamt erstmal beginnen. Die Frauenunion, die wurde ja früher eher mal so belächelt, als ja, das ist dieses Parteianhängsel, die backen dann den Kuchen für den Bazar oder für die Mitgliederversammlung oder wie auch immer, sind also so für diese Themen zuständig, nicht so für die Politik. Das hat sich definitiv ja geändert. Die Bundesregierung ist fast paritätisch besetzt, kann man sagen. Das ist euer Verdienst gewesen. Dafür habt ihr euch im Vorfeld stark gemacht. Wo siehst du die Aufgabe der Frauenunion innerhalb der Partei? Wofür setzt ihr euch ein?
Naja, ich meine, erstmal ist die Frauenunion, würde ich sagen, so eine Art, also das, wir hatten ja jetzt Bundesparteitag am Wochenende. Die Frauenunion ist tatsächlich ein Raum, in dem nur Frauen in politischen Gremien vertreten sind. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Ich möchte das nicht missen. Ich finde es auch schade, dass es manchmal noch so belächelt wird, weil es ist Quatsch. Also es hat wirklich was damit zu tun, dass innerhalb der Frauenunion Frauen einfach politische Erfahrungen machen können, sei es, wie besetzt man ein Gremium, wie wählt man einen Vorstand, wie kommt man zu einer Position, wie macht man eine Veranstaltung, ohne dass Männer irgendeine Rolle spielen. Und das ist, finde ich, wirklich nach wie vor gut und auch sehr wichtig. Und viele Frauen sagen auch, die Frauenunion ist so, ja, so eine Art mein Safe Space, also da, wo ich Politik so machen kann und sagen kann, was ich denke und nicht immer aufpassen muss oder bewertet werde in irgendeiner Form. Das ist sehr spannend. Und dass die Frauenunion wirklich eine ernstzunehmende politische Vereinigung ist, das hat sich am Wochenende gezeigt. Wir hatten um den Vorsitz eine Kampfkandidatur und das war wirklich das Duell der Gigantinnen. Also wir hatten da 2 Ministerinnen, die sich beworben haben. Einmal Ina Scharrenbach aus Nordrhein-Westfalen, Landesministerin, auch eine sehr taffe Ministerin. und Nina Wagen, jetzt gerade frisch gebackene Bundesministerin für Gesundheit. Und die Reden waren beide exzellent. Der Saal hat gekocht. Es war wirklich im Vorfeld. Und da, das ist ja was, was von den Medien nicht so beachtet wird, was aber ja für wirklich, für Politik machen extrem wichtig ist. Wie kommt man zu einer Mehrheit? Ja, das ist ja nicht so, dass man einfach sagt, ach, da bewerben sich zwei, dann wird eine Rede gehalten und dann stimmt man irgendwie ab. Da ist ja viel Gespräch im Vorfeld, dann wird geguckt, welcher Landesverband steht wo, wer verhält sich wie, kriegt man seine eigenen Leute zusammen, wie viele Delegierte kommen überhaupt und so. Und das ist unfassbar anstrengend, interessiert Journalisten immer gar nicht so richtig, aber ist die eigentlich politische Arbeit, oder viele nicht jedenfalls, ist die eigentlich politische Arbeit. Und da ist in der Frauenunion im Vorfeld wirklich also viel gelaufen, und dass wir dann ein so eindeutiges Ergebnis hatten für die Nina Wagen und damit die Bundesfrauenunion jetzt am Kabinettstisch sitzt, das ist jetzt auch kein Zufall gewesen. Das ist das Ergebnis von viel harter Arbeit, in der Frauen miteinander verhandelt haben, wie wollen wir unseren Laden jetzt eigentlich aufstellen.
Aber dass es die Medien so gar nicht interessiert, was da im Vorfeld so einer Frauenunion passiert, muss ich jetzt zurückweisen. Zumindest unsere Special Interest Medien will ich uns mal nennen. Also wir konnten vor ein paar Wochen bei den Kollegen von Pioneer lesen, dass ja auch eine gewisse Mareike Wulff gehandelt wurde als Bundesvorsitzende der Frauenunion. Das konnten dann unsere Leserinnen und Leser auch im Rundblick lesen. Also ist ja durchaus so, dass diese Frage, wer wird da Nachfolgerin von Annette Wittmann-Mautz, das war ja schon eine Frage, die die Medienlandschaft, die auch auf diese Ebene schaut, auch auf die Vereinigung schaut, schon interessiert hat. Also auch du warst da im Gespräch.
Das stimmt. Also dann nehme ich das zurück. Es ist nur so, ich habe im Nachgang mit einem Journalisten telefoniert und ich war völlig fertig nach diesem Bundesparteitag, weil so viel Arbeit war, und habe dann gesagt, ja, und das ist ja auch immer so schwierig und man muss ja hinterher auch wieder zusammenfinden nach einer Kampfkandidatur, und der sagt dann einfach, ja, aber das ist ja wohl möglich. Und dann sagt sie so, ja, das sieht dann nach außen so aus. Das stimmt, ich hatte mich auch beworben als Bundesvorsitzende. Wir sind ein großer Landesverband, wir sind der drittgrößte Landesverband Niedersachsen. Ich habe gute Erfahrungen gesammelt, ich habe hier Erneuerungen in der Frauenunion angestoßen und habe gesagt, warum soll ich diese Erfahrung nicht auch im Bund einbringen? Und das Kandidatinnenfeld wurde dann aber mit drei Kandidatinnen recht eng. Und man kann das dann natürlich auch nutzen, indem ich gesagt habe, gut, ich werde meine Themen auch gut im geschäftsführenden Vorstand, also als Stellvertreterin einbringen, bringe mich gerne in ein Team ein. Und ja, dann haben wir geschaut, welche der Kandidatinnen stellt sich wie auch gegenüber unserem Landesverband. Und jetzt glaube ich, sind auch die Niedersächsinnen durchaus gestärkt aus diesem Prozess herausgegangen.
Du hast jetzt noch eine neue Aufgabe. Du bist jetzt, wie eben schon gesagt, irgendwie Teil dieser Bundesregierung. Insgesamt drei parlamentarische Staatssekretärinnen stellt die CDU in Niedersachsen. Gitta Connemann ist im Wirtschaftsministerium, Silvia Breer im Agrarministerium und du im Bildungs- und Familienministerium. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das jetzt nennen soll, aber darüber reden wir gleich noch. Manche sprechen aber dabei bei dieser Postenvergabe von einem Trostpflaster, weil die Niedersachsen-CDU gar keinen Minister stellen konnte. Ist das so?
Also erstmal finde ich das ein bisschen schade, weil wir haben drei taffe Frauen, die auch wirklich profilierte Politikerinnen sind, die jetzt in der Funktion als parlamentarische Staatssekretärin da unterwegs sind. Natürlich hätte ich mir für Niedersachsen auch einen Minister oder eine Ministerin gut vorstellen können, und das wäre sicherlich auch nicht schlecht gewesen. Nun, so wie es gekommen ist, finde ich es aber auch sehr gut. Wir besetzen da wirklich gewichtige Themenfelder mit Wirtschaft, mit Agrar, mit Bildung und Familie. Und wie gesagt, besser geht natürlich immer, aber wir sind jetzt auch als Niedersachsen, glaube ich, durchaus gut aufgestellt.
Hier in Niedersachsen, also auf Landesebene, kennen wir nur Staatssekretäre. Das sind die, die im Parlament hinter den Ministerinnen und Ministern sitzen, in der zweiten Reihe, und die auch tatsächlich so in der zweiten Reihe dafür zuständig sind, das Haus, also die Behörde, zu leiten. Und der Minister ist dann der politische Kopf, der Staatssekretär eben der Behördenchef, könnte man sagen. Im Bund gibt es sowohl die parlamentarischen als auch die beamteten Staatssekretäre. Was ist denn deine Aufgabe? Was macht eine parlamentarische Staatssekretärin in einem Bundesministerium?
Also da sieht man mal die Dimension zwischen Land und Bund. Die sind einfach, also im Bund ist einfach alles größer. Ich erinnere mich noch, als ich vom Landtag dann in den Bundestag kam, hier gab es ja immer einen PGF, also einen parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion. Das war bei uns damals Jens Nacke. Und im Bund gibt es, glaube ich, vier davon. Also das ist wirklich einfach, gut, die Fraktion ist auch viermal so groß, ne? Also es ist einfach alles viel, viel größer. Und das Bundesministerium für Bildung und Familie, ich schließe mich dem jetzt mal an, der Wortgebung, gibt es tatsächlich jetzt 2 verbeamtete Staatssekretäre, die auch, ich sag mal, Manager des Hauses sind, der Behörde, und dann 2 parlamentarische Staatssekretäre. Und die parlamentarischen Staatssekretäre sind eigentlich so ein bisschen die Brücke ins Parlament und Vertretung der Ministerin. Also ne, viele Terminvertretungen werden durch die parlamentarischen Staatssekretäre wahrgenommen. Wir haben auch eigene Themenbereiche, die wir bearbeiten können. Und wir sind natürlich diejenigen, die auch mit dem Parlament, weil wir ja auch Teil des Parlaments sind, entsprechend den Kontakt pflegen. Also mit den Arbeitsgruppen, mit den verschiedenen, in der CDU gibt es ja noch diese soziologischen Gruppen. Also zum Beispiel haben wir einen Parlamentskreis für Kommunalpolitik, der ziemlich früh immer am Dienstag, meine ich, tagt, wo man halt zum Beispiel, wenn wir jetzt das Thema Kita-Ausbau nehmen, deswegen war ich jetzt letztens auch da, dass man dann einfach mal die Vorhaben des Ministeriums entsprechend vorstellt oder auch einfach mal ein Ohr am Parlament hat, was wird da gerade diskutiert, was sind vielleicht Themen, die wir zurück, also mit ins Haus nehmen. Einfach diesen Link herzustellen und dann die Vertretung. Und dann kommt es immer drauf an. Wir sind noch nicht so weit aufgestellt, dass wir eigene Projekte haben. Aber das war zumindest mit eines der in Aussicht gestellten Dinge, dass wir auch eigene Projekte natürlich und eigene Gesetzgebungsverfahren mit bearbeiten dürfen.
Was inhaltlich deine Schwerpunkte sein werden, da kommen wir gleich nochmal drauf. Noch kurz ein paar organisatorische Fragen. Also du hast dann ja jetzt dein Büro in der Glinkerstraße 24, nehme ich an, also dort, wo das Ministerium sitzt.
Ja, also 35, das ist, ja, nein, also 24 ist schon richtig, aber 35, das ist so ein bisschen komisch aufgeteilt. Also es gibt ein Haus, da sitzen die ganzen Abteilungsleiter, Referatsleiter und so weiter. Und dann gibt es ein anderes, das ist so schräg gegenüber auf der Straße, das ist das ehemalige Gebäude der Deutschen Bank. Und ganz frisch renoviert und da sitzt die Leitungsebene und das ist, fand ich ganz merkwürdig, als ich da ankam, da kommt man erstmal in lauter leeren Büros vorbei, weil da, also da sitzt glaube ich noch die Antidiskriminierungsstelle und die verschiedene Beauftragte, aber halt keine Referate. Das ist ein bisschen merkwürdige Aufteilung, das ist glaube ich jetzt auch in der Überlegung, das mal zu ändern, dass halt die Leitungsebene und die Abteilungsleitung irgendwie in einem Haus sitzen, aber im Moment ist es halt noch so aufgeteilt und dann kommt ja noch Bonn dazu und also es ist so ein sehr, ja, wie soll man das sagen, es ist nicht mehr ein Haus, es sind ja mehrere Zweigstellen, die man da bedient.
Wir können auch schon sehen, dass du dann auch mal auf der Regierungsbank Platz nehmen darfst. Ja. Also du vertrittst dann tatsächlich die Ministerin und sitzt dann dort, wo sonst Ministerinnen und Minister sitzen, vorne im Parlament, richtig?
Richtig, genau, auf der Regierungsbank. Das ist auch, das gehört sozusagen zu unseren Vertretungsaufgaben. Es gibt immer, habe ich jetzt gelernt, ein Parlaments- und Kabinettsreferat, KP abgekürzt, die organisieren das. Wer sitzt auf dieser Regierungsbank? Da gibt es dann bestimmte Regeln. Also ich glaube, in der Kernzeit sollen mindestens immer 2 Minister anwesend sein und dann halt verschiedene Staatssekretäre. Also ganz am Anfang des Tages soll die Regierungsbank möglichst voll sein. Und dann im Laufe des Tages leert es sich ein bisschen und wir kriegen dann so richtig so Zeitpläne, wo dann steht, wann das Ministerium für Bildung und Forschung anwesend zu sein hat. Neben unseren eigenen Punkten natürlich. Und dann teile ich mir das auf mit meinem Kollegen, dem Michael Brandt aus Hessen. Und wir gucken dann immer, wie passt es in den Kalender und wer ist wann auf der Regierungsbank. Und ich fand es jetzt schon, aber muss ich sagen, auch ganz interessant. Ich war ja auch Schriftführerin in der letzten Legislatur. Man kriegt dadurch natürlich viele Debatten mit, die man sonst vielleicht gar nicht so aktiv verfolgen würde, weil man natürlich ständig im Plenarsaal anwesend ist, was man ja im Bundestag nicht muss, anders als im Landtag, wo wir ja eigentlich ständig alle anwesend sein sollten, zumindest.
Ihr habt jetzt auch Petra Bahr, die Regionalbischöfin hier aus dem Sprengel Hannover, als beamtete Staatssekretärin ins Ministerium geholt. Das ist für uns vielleicht ein bisschen schade und für euch vielleicht sehr gut. Aber was ist denn Ihre Aufgabe im Vergleich oder in Ergänzung zu deiner Aufgaben?
Genau, also wahrscheinlich werden Petra Bahr und ich auch recht eng zusammenarbeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, weil sie genau die Abteilung und Bereiche betreuen wird, die dann auch zu meinem Aufgabenbereich gehören, was ja vornehmlich wahrscheinlich Bildung sein wird und schätze ich mal die Kinder- und Jugendpolitik, weil das ja zusammengelegt werden soll. Also dass man nicht mehr sagt, hier ist ein Bereich, der kümmert sich nur um, was weiß ich, schulische Bildung und da ist irgendwo die Jugendpolitik, sondern wir gucken nach der Phase des Kindes, das ist jetzt halt ein Jugendlicher, der ist vormittags in der Schule und nachmittags irgendwie in Einrichtungen der Jugendhilfe. Also dass man das zusammenlegt und da wird wahrscheinlich auch Petra Bahr mit zuständig sein und sie ist natürlich diejenige, die dann erstens, dauerhaft im Haus ist. Also ich natürlich auch, aber ich habe natürlich auch noch mein Abgeordnetenmandat. Wir werden mehr im Parlament vertreten sein, wenn zum Beispiel eine Fragestunde ist und die Abgeordneten Fragen stellen können zu unseren Themenbereichen, dann beantworten die parlamentarischen Staatssekretäre und eben nicht die Verbeamteten. Aber die Verbeamteten machen die Leitungsrunden mit den Abteilungsleitern, die Dienstbesprechung etc. Natürlich sind wir da auch mit bei, aber vordringlich ist unsere Aufgabe, eben Rede und Antwort zu stehen im Parlament.
In der Neuen Osnabrücker Zeitung stand neulich ein Essay über Petra Bahr bzw. über ihren Wechsel ins Ministerium. Ja, der hat hier vielleicht für Schmunzeln gesorgt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das sagen soll. Jedenfalls wurde in diesem Essay ausgerechnet ihre Kirchennähe kritisiert. Wurde gesagt, sie hat sich ja häufiger mal kirchenfreundlich geäußert. Hat mich gewundert. Also ja, aber Scherz beiseite, es gab auch an anderer Stelle zu hören, jetzt holen die eine Bischöfin ins Ministerium, was wird denn das? Kommt da jetzt der konservative Backlash in allen Familien, Gleichstellungs-Gender-Fragen? Ist das zu erwarten?
Also ich habe ja Petra Bahr eigentlich immer als eine sehr positive und sehr progressive Stimme auch in der CDU wahrgenommen. Also ich glaube, das ist auf keinen Fall zu erwarten. Was man natürlich auch erwarten kann, ist, glaube ich, dass einige Dinge etwas unaufgeregter und weniger aktivistisch betrieben werden. Also das war natürlich mit Sven Lehmann dann als erstmaligen Queerbeauftragten haben wir doch sehr viele, ja, wie soll ich das sagen, also sehr viel Aktivismus auch innerhalb des Hauses noch wahrnehmen können. Ich glaube, da werden wir etwas gesetzter agieren natürlich. Aber gerade was zum Beispiel Gleichstellungsthemen angeht von Männern und Frauen, da werden wir, glaube ich, eher Fortschritte machen, auch mit Petra Bahr und auch in den Genderfragen. Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen unaufgeregter, das glaube ich schon. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was der Wähler gewählt hat. Also die CDU hat einen klaren Regierungsauftrag. Und wenn man jetzt auf die Regierungsbank guckt, ja, das ist vielleicht ein bisschen konservativer, vielleicht ein bisschen gesetzter. Aber ich glaube, das tut dem Land in gerade so einer unsicheren Zeit auch ganz gut. Die Leute wollen das wieder, dass es ein bisschen unaufgeregter und vielleicht ein bisschen pragmatischer zugeht als in der Vergangenheit.
Petra Bahr war im vergangenen Sommer hier im Podcast zu Gast und da haben wir unter anderem über die Aufgeregtheit in der Gesellschaft gesprochen und wie die wieder abkühlen kann. Die Folge kann ich in den Shownotes auch noch einmal verlinken. Und dabei ging es eben auch um die Corona-Pandemie. Ich hatte es vorhin schon einmal angesprochen. Petra Bahr war, und das war mein erster Gedanke, als ich gehört habe, dass sie in das Bundesfamilienministerium gehen soll. Sie war ja eine, die sehr früh gesagt hat, liebe Leute, vergesst nicht die Kinder, nicht die Jugend in dieser Corona-Pandemie, die jetzt gerade von ihren Freunden, von ihren Sozialkontakten und von der Bildung rausgeschlossen werden. Ist das ein Bereich, konntet ihr da schon drüber reden, ist das etwas, wo dieses neue Bildungsministerium jetzt auch nochmal ansetzen möchte und sagen möchte, diese Corona-Zeit müssen wir auch im Bildungs-, im Jugendbereich aufarbeiten und wenn ja, was kann man denn da tun?
Also wir konnten noch nicht darüber sprechen. Ich habe hier gerade eine Nachricht gekriegt von Petra Bahr, dass sie gerade schrieb, jetzt bin ich offiziell ernannt. Also sie ist sozusagen jetzt erst vereidigt worden oder gerade eben vereidigt worden. Und wir werden das sicherlich noch machen. Aber mein Wunsch ist es schon, dass wir den Kinder- und Jugendbereich in den Fokus nehmen. Und Aufarbeitung Corona-Pandemie, aber auch dieses ganze Thema, ja, ich sag mal, mentale Gesundheit von Kindern, wie geht es Kindern in unsicheren Zeiten? Sicherlich auch ein Rückblick. Haben ja schon einen Bericht gehabt über die Frage, wie geht es Kindern und Jugendlichen nach Corona? Und das hat massive Spuren hinterlassen. Also ich glaube auch für Erwachsene durchaus auch, aber bei Kindern, glaube ich, nochmal wesentlich massiver. Und das ist ja auch nur eine Generation, in Anführungsstrichen, die es betrifft. Und ich hoffe, es bleibt die einzige Generation, die so eine Pandemie-Erfahrung hat. Aber von daher, glaube ich, kann man schon Ansätze finden, wie man in Schulen vielleicht auch nochmal gerade mit den Kindern arbeitet, die das vielleicht nicht so gut verarbeitet haben, die bis heute Ängste haben, die nicht wirklich darüber gesprochen haben, die vielleicht gewisses Trauma aus dieser Zeit von sich oder mitgenommen haben. Ja, also da, glaube ich, haben wir schon viele Ansätze. Das ist nicht was, was ein Bundesministerium alleine machen kann. Ich glaube, das ist schon eine gesellschaftliche Frage. Gucken, wie können wir Schulen, wie können wir Kitas, wie können wir Jugendhilfe ganz gezielt mit einbinden, damit wir diese Generation nicht aus den Augen verlieren, gerade weil so viele neue Sachen passieren, gerade weil wir eben einen Ukraine-Krieg haben, gerade weil in Amerika ja die transatlantische Partnerschaft nicht mehr so gelingt und so viele Sicherheiten irgendwie gerade zerbröckeln, sollten wir gerade auf Kinder und Jugendliche besonders achten und gucken.
Deine neue Chefin ist jetzt Karin Prien, die frühere Bildungsministerin von Schleswig-Holstein. Sie hat ja in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass das Bildungsthema zu dem Familienministerium rüberkommt. Manche sprechen jetzt auch schon von dem Supergesellschaftsministerium, weil es so viele gesellschaftspolitische Themen zusammenzieht. Kannst du schon etwas dazu sagen? Welche Idee verfolgt ihr denn damit? Ein bisschen klang es gerade schon an, aber welche Idee steckt denn dahinter, diese Bereiche jetzt zusammenzuführen?
Also ich glaube, Supergesellschaftsministerium ist ein bisschen schwierig. Gesellschaft lässt sich nicht steuern oder gestalten. Gesellschaft ist, wir müssen einfach gute Rahmenbedingungen haben, in denen Menschen sich frei entfalten können oder gut entfalten können. Die Idee bei diesem Ministerium ist, glaube ich, so ein bisschen das Ressortdenken in gewisser Weise aufzulösen, indem man sagt, lass uns doch wirklich an der Lebenssituation des Menschen in einem gewissen Alter Politik machen. Also Politik für Kinder. Das ist Schule auf der einen Seite und das ist vielleicht auch die Frage, keine Ahnung, Jugend oder Kinderschutz oder auch, weiß nicht, eine Frage, die wir lange nicht mehr diskutiert haben, was macht Elternschaft überhaupt aus? Welche Rolle spielen Eltern für die Bildung ihrer Kinder? Ich sehe natürlich nicht alle Eltern, aber ich sehe häufig Eltern, die eher aufs Handy gucken als auf ihr Kind, was sie im Kinderwagen umherschieben. Das hat eine große Auswirkung für Kinder, weil sie eben die Mimik nicht mehr so richtig lernen, weil sie nicht mehr so viel in Interaktion sind. Wir merken das an den Sprachproblemen. Unfassbar viele Kinder haben Sprachprobleme mittlerweile. Und ich glaube, das ist so die Idee, dass man sagt, lass uns lieber mal auf die Situation des Menschen in einer bestimmten Alters- oder Lebensphase gucken und da rundherum Politik machen und nicht Schule und Kita oder Jugendhilfe und Schule getrennt voneinander betrachten. Ne?
Wie immer, wenn man organisatorisch etwas ändert, gibt es ja auch Kritik daran. Ich habe vernommen, dass zumindest die Grünen kritisieren, dass jetzt durch dieser Neuzuschnitt die berufliche Bildung von der akademischen Bildung getrennt wird. Denn es gibt ja jetzt auch noch das Bundesministerium für Technologie, Forschung, Wissenschaft, Raumfahrt. Das glaube ich auch noch.
Ja, da,
Raumfahrtministerium. Genau. Hier in Niedersachsen hatten wir vor der Landtagswahl eigentlich die entgegengesetzte Diskussion oder eben eher so, wie die Grünen sich das gedacht haben, dass man sagt, man packt alle Bildungsthemen zusammen. Es gab die Forderung auch von Verbänden, vom Philologenverband, ob man nicht ein Bildungsministerium machen müsste, damit die frühkindliche Bildung, die schulische Bildung, die berufliche Bildung und die akademische Bildung in einem Haus sind, damit man die Themen zusammendenkt, ja, damit die Übergänge besser funktionieren. Und ich habe in eurem Koalitionsvertrag geguckt, da stehen ja schließlich die Themen Bildung, Forschung und Innovation auch zusammen in einem Kapitel. Also wäre es nicht vielleicht sinnvoller gewesen, das doch zusammenzulassen und nicht in die Familie rüberzuziehen?
Also für uns wäre es schade gewesen, weil ich mich natürlich besonders freue auf die berufliche Bildung, weil ich dann auch lange in der beruflichen Bildung beim Arbeitgeberverband tätig war. Also ja, solche Diskussionen kann man immer so oder so führen. Ich glaube, auf Landesebene ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil natürlich dieses Thema auch mehr operativ auf Landesebene liegt. Also in der beruflichen Bildung auf Bundesebene ist es ja zum Beispiel so, dass die ganzen Ausbildungsberufe alle im Bundeswirtschaftsministerium geregelt sind. Also die ganzen Gesetze, wo drin steht, was so ein Ausbildungsberuf beinhalten muss, ist alles Wirtschaftsministerium. Also von daher waren in gewisser Weise auch vorher schon zwei Ministerien beteiligt. Jetzt geht halt der ganze Ausbildungsbereich, also die Gesetze bleiben im Wirtschaftsministerium, aber all das andere, was in der beruflichen Bildung gemacht wird, das geht ins Bildungsministerium, finde ich jetzt auch eine gute und vertretbare Lösung. Auf Landesebene hat man natürlich auch immer wieder die Debatte oder eigentlich eine mehr operative Verantwortung, was Lehre angeht. Die haben wir auf der Bundesebene natürlich weniger. Deswegen ist, glaube ich, dieses Forschungsministerium eher das Ziel zu sagen, wo findet Innovation statt, wie fördern wir Spitzenforschung, Raumfahrt, jetzt Innovation, also so eine Art Innovationsministerium zu schaffen. Das war, glaube ich, die Hauptidee und dann das, was Bildung angeht, eben ins Familienministerium zu integrieren.
Im Koalitionsvertrag steht konkret drin, dass die Bildungsübergänge gestärkt werden sollen. Also zum Beispiel, dass jemand, der die Schule verlässt, dann nicht im Nichts landet, sondern weiß, wie es weitergeht, eine Ausbildung macht, ein Studium aufnimmt oder direkt in einen Beruf reingeht. Hier in Niedersachsen wurde jetzt gerade der Erlass zur Berufsorientierung überarbeitet, ist jetzt in die Verbändebeteiligung gegangen. Vorschläge sind etwa mehr Praktika an Gymnasien und auch Lehrer soll man Praktikum machen, damit sie wissen, was in der Berufswelt so passiert. Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Aber wir haben da wirklich ein großes Problem. Also wir haben 7% der Schulabgänger haben keinen ordentlichen Schulabschluss und müssen irgendwie vermittelt werden. Wo wollt ihr denn da ansetzen? Was ist denn eine Möglichkeit, um diese Übergänge im Bildungssystem zu stärken?
Also ganz viel davon findet natürlich auch in der Landespolitik statt. Also ich kenne tolle Schulen, die wirklich in Kooperation mit der Wirtschaft vor Ort es schaffen, jeden Schüler, auch wenn es ein sehr schlechter Hauptschüler ist, in eine Berufsausbildung zu bringen. Also diese Kooperation vor Ort, die wird keine Bundespolitik der Welt irgendwie ersetzen können. Das wird weiter bleiben müssen. Das, was wir natürlich machen können, ist erstmal gucken, können wir überhaupt noch oder kann der Staat überhaupt noch an die jungen Leute herantreten, wenn sie aus der Schule raus sind? Weil das ist so das erste Problem. Wir wissen, es gibt Jugendliche, die sich nicht bei der Agentur für Arbeit zum Beispiel Ausbildungsplatz suchen melden oder sie melden sich und tauchen dann irgendwann nicht mehr auf. Und diese Frage, wie übermitteln wir eigentlich Daten von der Berufsbild oder von der letzten Schule, wo der Abschluss gemacht wurde, an zum Beispiel die Agentur für Arbeit, damit die dann auch ganz gezielt den Jugendlichen fördern können. Also die fangen ja quasi bei Null an. Die wissen nicht, hat der schon Berufsorientierung hinter sich? Hat der schon mal geäußert, dass er Interesse an einem bestimmten Beruf hat oder ähnliches? Das ist halt ein Riesenbruch und den kann man auch fast gar nicht mehr aufholen. Und die Frage ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass zum Beispiel der Berater bei der Agentur für Arbeit vielleicht auch mal in bestimmte Daten einsehen kann und sehen kann, okay, der Jugendliche hat schon einen Praktika gemacht, erfolgreich in einem bestimmten Bereich oder er hat besonders gute Noten an der und der Stelle, sodass er sehr gezielt beraten kann. Da können wir was tun. Und wir haben im Koalitionsvertrag, es klingt nach einem technischen Thema, ist aber eigentlich eine gute Sache, drin, dass wir eine Schul-ID wollen. Also, dass jeder Schüler oder am besten schon wahrscheinlich in der Kita jede Person so eine Art wie so eine Steuernummer, eine Bildungssteuernummer bekommt und da dann alle Daten gespeichert werden, die relevant sind für die Bildungsbiografie, sodass man es nachvollziehen kann, aber natürlich die Person selber immer die Datenhoheit behält. Ja, also das ist wichtig, deshalb eine ID, damit das verschlüsselt ist. Also nicht jeder, nicht der Staat darf nicht auf alle Daten zugreifen, ist auch klar. Aber dass man bestimmte Daten, die für einen Beratungsprozess, zum Beispiel nach dem Schulabschluss in der Agentur für Arbeit relevant sind, dann leichter im Zugriff hat. Das wären so Themen.
Ich erinnere mich da an eine Situation aus meinem Studium und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es mich betraf oder einen Kommiliton. Da gab es dann mal eine nette E-Mail von der Studienberatung, als man festgestellt hat, dass man in irgendein Modul noch nicht belegt hat, was man aber unbedingt braucht, um fertig zu werden. Im ersten Moment wirkt das halt total übergriffig, aber langfristig betrachtet ist es natürlich sinnvoll, dass jemand schaut, wo stehst du eigentlich und dann sagt, hey, du bist nicht ganz alleine, also du kannst es alleine machen, aber wenn du willst, kriegst du Unterstützung. An der Uni bist du halt erwachsen, kannst da einwilligen, dass du solche E-Mails bekommst, aber für Schüler oder gerade in dem Übergang Schule-Beruf schwer zu regeln. Das wollt ihr also angehen?
Das ist ein Punkt, glaube ich, wo der Bund wirklich auch gefragt ist, weil das kann kein anderer machen, außer die Bundesrepublik. Ne?
Kommen wir mal auf die andere Seite oder an den Anfang der Bildungsbiografie, die frühkindliche Bildung. Da ist die Koalition sogar schon tätig geworden. Eine der ersten Amtshandlungen, könnte man sagen. Vergangene Woche, am 22. Mai, hat sich der Bundestag erstmals mit einer Gesetzesinitiative beschäftigt, sie erstmals beraten. Es geht darum, dass das Investitionsprogramm für den Ganztagsausbau verlängert werden soll. Da geht es um Milliarden, die gibt es ja eigentlich schon länger. Die Länder, die Kommunen kriegen das Geld gestellt, um den Ganztagsanspruch, der dann ab dem nächsten Jahr ja stufenweise eingeführt wird, umsetzen zu können. Die erste Maßnahme, die diese Bundesregierung jetzt ergreift, ist also zu sagen, ihr kriegt noch mal ein bisschen mehr Zeit.
Naja, das ist ein sehr praktisches Thema, aber auch irgendwo eine Forderung, die die Kommunen hatten. Der Bund hat Milliarden zur Verfügung gestellt und die konnten nicht schnell genug beantragt oder ausgegeben werden. Und dafür gibt es jetzt noch mal 2 Jahre mehr Zeit, also nicht bis 27, sondern bis 29. Und dafür muss man zwar, ich sag mal, formal nur ein Datum in einem Gesetz durchstreichen und ein neues hinschreiben, aber das innerhalb von einer Woche hinzubekommen, unter, ich sag mal, allen Beteiligungsvorgaben, die wir haben, das war schon ein kleiner Kraftakt, aber uns war das einfach wichtig, weil wir gesagt haben, erstens, wir wollen in der ersten Woche ein Gesetz haben. Ja, wir als Bildungspolitiker, wir wollen die Ersten sein, wir haben die Arbeit begonnen. Und dann war es natürlich auch einfach eine Forderung der Kommunen und für uns ein wichtiges Signal zu sagen, ja, natürlich bei dem, was wir tun können, da sind wir auf jeden Fall mit dabei, wenn es um den Ganztagsausbau geht.
Aber werden denn zugleich auch die Investitionshemmnisse, die Bauhemmnisse, die es vor Ort gibt, werden die denn auch angegangen? Denn das ist ja scheinbar das Problem. Die Kommunen hätten das Geld abrufen können, aber sie konnten nicht richtig bauen, nicht richtig planen. Und wird das denn jetzt mit 2 Jahren Aufschub trotzdem gelingen?
Also ich glaube, die ein oder andere Sache, die braucht halt einfach länger und wird halt in den Verfahren, die wir jetzt haben, dann auch bewältigbar sein. Das andere Thema ist natürlich, das ist ja nicht nur ein Kita- oder Bildungsthema, das ist einfach eine Frage, wie ist Bauen bei uns reguliert. Und Bauen ist natürlich völlig überreguliert. Also du weißt, mein Mann ist Architekt, das ist bei uns ein Armbrotstischthema. Bauen geht zu langsam, wir haben sehr, sehr hohe Vorgaben, was Bauen angeht. Das geht jetzt nicht nur für die Kita, das gilt ja für den gesamten Bereich. Und da ein bisschen einfacher zu werden, da werden wir, glaube ich, sehr gut beraten, weil die Bauwirtschaft ist ja immer noch eine Wirtschaft, die komplett lokal stattfindet. Also nur vor Ort, nichts mit Ausland oder fast nichts. Und ist eigentlich so eine Wirtschaftsmacht. Wenn wir da ein bisschen was bewegen, dann kriegen wir schon gleich einen guten Aufschwung hin. Also wir wären gut beraten, es zu machen, aber es fällt nicht in unser Ressort.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Bereich in deinem Ressort, die Frauenpolitik. Eines der beiden Fs steht für Frauen. Du hast einen Kollegen noch als parlamentarischen Staatssekretär, daraus könnte man jetzt vielleicht ableiten, dass du vielleicht eher die Frauenpolitik bekommst als er. Muss nicht sein, kann ja aber so sein. Was gibt es denn da zu tun? Ich habe heute in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung lesen können, da hast du dich geäußert zum Kampf gegen Femizide, also Mord an Frauen, ein großes Problem. Aber da gab es eine Initiative hier aus Niedersachsen. Die beiden Landesministerinnen Behrens und Wahlmann wollten eine Bundesratsinitiative anstoßen. Deine Reaktion war jetzt ein bisschen zu sagen, das könnt ihr aber auch hier vor Ort regeln.
Richtig, das kann man hier vor Ort schon regeln. Gibt es ja auch jetzt mehrere Initiativen im Landtag dazu, der CDU-Fraktion zu sagen, eine Änderung des Polizeigesetzes könnte dazu führen, dass man schon jetzt die elektronische Fußfessel einführt. Da kann das Land tätig werden, wird es aber nicht. Und deswegen fand ich es, ja, kann man natürlich immer wieder auch sinnvolle Bundesratsinitiativen anstoßen. Aber es ist vielleicht gut, wenn man auch erstmal seine Hausaufgaben vor Ort macht. Das finde ich dann auch etwa ein bisschen glaubwürdiger, sage ich mal. Aber insgesamt, und ich glaube, das sehen Frau Behrens und Frau Wahlmann auch so, wir haben ein Problem mit Gewalt gegen Frauen. Nicht nur Gewalt gegen Frauen, die Gewalt in der Gesellschaft an sich nimmt massiv zu. Und beim Thema Gewalt gegen Frauen ist das natürlich, also Femizide sind natürlich der massivste und schlimmste Ausdruck davon. Wir haben im letzten Jahr fraktionsübergreifend es geschafft, ein Gewaltschutzgesetz auf den Weg zu bringen, zu sagen, wir wollen eine grundständige Finanzierung für die Frauenhäuser haben. Aber eigentlich ist das natürlich nur der zweitbeste Weg. Also der Weg wäre nicht, wir nehmen die Frauen aus den Haushalten raus, sondern wir halten die Täter von den Frauen fern. Und dafür ist die elektronische Fußfessel ein Mittel, wo wir auch ganz klar, und das war auch schon im Bundestag Thema in der Fragestunde, gesagt haben, wir wollen das möglich machen, dass wir die elektronische Fußfessel bekommen, dass Täter einen Radius bekommen, in dem sie sich nicht ihrem vormaligen Opfer oder der Frau, der sie nachstellen, nähern dürfen. Da muss tatsächlich der Bund tätig werden und das wird da, glaube ich, zeitnah auch werden.
Wir haben vorhin schon einmal über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen, was ja in der vergangenen Legislatur beschlossen wurde. Die Union ist in den Wahlkampf gegangen und hat gesagt, das wollen wir wieder zurückdrehen, das wollen wir abschaffen. Deine Position war das eigentlich in dieser Vehemenz ja nie. Im Koalitionsvertrag findet man das jetzt in dieser Form auch nicht. Die Rückabwicklung ist erstmal nicht angesagt, es soll, glaube ich, evaluiert werden. Wie haltet ihr es denn im Ministerium jetzt mit diesem Gesetz?
Genau, also die Evaluation ist vereinbart. Das Gesetz ist ja noch ganz frisch sozusagen. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal hingucken müssen, welche Auswirkungen hat es. Ein paar davon sind medial schon diskutiert worden. Also wir haben einen bekannten Rechtsradikalen, der dieses Gesetz genutzt hat, um seinen Geschlechtseintrag zu ändern, von männlich auf weiblich, sich auch einen weiblichen Vornamen hat geben lassen. Aber natürlich ist eigentlich sehr klar, ist, dass er sich nicht in irgendeiner Form, also transgeschlechtlich ist, also wirklich ein Thema damit hat, dass er eigentlich eine weibliche Geschlechtsidentität hat und das leben möchte. Also das ist jemand, der das Gesetz, sage ich mal, verhunepiepelt, der aber natürlich auch von der Tatsache profitiert, dass es eigentlich gar keine Voraussetzungen mehr gibt, den Eintrag zu ändern. Das sind natürlich so Fälle, da müssen wir jetzt gucken, wie viele gibt es davon? Gibt es vielleicht noch andere Fälle? Gibt es Fälle im Bereich Kinder- und Jugendschutz? Was sagen uns die zuständigen Therapeuten? Also all das werden wir, glaube ich, uns genau angucken müssen und evaluieren. Und dann, denke ich mal, werden wir auch Vorschläge machen, wo man das Gesetz nachbessern kann.
Abschlussfrage. Du stehst jetzt am Anfang einer vierjährigen Legislaturperiode. Wenn wir jetzt 4 Jahre in die Zukunft springen und du schaust zurück, was möchtest du denn erlebt und erledigt haben?
Ah, eine gute Frage. Naja, erlebt, also ich hoffe, dass ich einige Gesetzgebungsverfahren dann auch maßgeblich mitgestalten kann. Das wäre mir schon sehr wichtig. insbesondere, ich finde, das zeigt uns einfach die Zeit an, ist dieses Thema Kinder- und Jugendmedienschutz, glaube ich, eins, wo wir wirklich sehr viel ernsthafter rangehen müssen. Die Frage, wie wächst man auf als Kind oder Jugendlicher mit Social Media? Was macht das mit Kindern? Was macht das mit der Psyche von Kindern? Und wo haben wir den Kinder-, Jugend- und Medienschutz noch nicht ernst genommen? Schön wäre es, wenn wir es schaffen würden, eine ernsthafte Altersüberprüfung im Internet einzuführen. Das haben wir derzeit noch nicht. Man kann sich bei allen möglichen Plattformen registrieren und sagen, ja, ich bin 18 und alle möglichen furchtbaren Inhalte konsumieren oder angesprochen werden von Menschen, die es nicht gut mit einem meinen. Das wäre so ein Thema, was ich hoffe, was am Ende auf unserer Agenda steht, wo wir einen Haken dran machen können.
Ich wünsche dir viel Erfolg, Mareike. Mareike Latte-Wolf, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbildungs- und Familienministerium. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.